7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Es ist Freitag, der 12. Juli. Die Fußball-Europameisterschaft ist fast vorbei. Am Sonntag steigt das Finale. Doch hier geht es nicht um die sogenannte schönste Nebensache der Welt, sondern um gewichtigere Themen anderer Art, die die anstehende 29. Kalenderwoche prägen werden. Unter anderem befassen wir uns in den nächsten etwa 20 Minuten mit dem Treffen der EU-Finanzminister, den Quartalszahlen von Netflix sowie einigen weiteren Terminen. Einen besonderen Fokus legen wir jedoch auf die EZB-Sitzung am Donnerstag, in der es um die künftigen geldpolitischen Weichenstellungen gehen wird. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Martin Pirkel, seines Zeichens währungspolitischer Korrespondent, unserem politischen Chefreporter Detlef Fechtner sowie Caroline Rothbart, Redakteurin im Unternehmensressort, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Und wir starten mit der anstehenden EZB-Sitzung. Dazu begrüße ich Martin Pirkel, unseren währungspolitischen Korrespondenten. Hallo Martin.
Hallo Franz.
Martin, am Donnerstag findet wie erwähnt die EZB-Ratssitzung statt. Das ist die letzte vor der Sommerpause. Aber allgemeinhin gilt eine weitere Zinssenkung der EZB bereits im Juli als nahezu ausgeschlossen. Warum?
Ja, da sprechen gleich mehrere Gründe dagegen. Zum einen hatten wir bereits im Juni eine Zinssenkung, bei der einige Ratsmitglieder nicht mit so hundertprozentig zufrieden waren, wie unter anderem aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Und diese Notenbanker werden sich sicherlich nicht überzeugen lassen, dass jetzt im Juli eine weitere Zinssenkung angebracht ist. Aber auch abseits von dieser Gruppe deuten Äußerungen aus dem EZB-Rat aus den vergangenen Wochen jetzt nicht auf eine Zinssenkung am 18. Juli hin. Und nicht zuletzt natürlich auch die Daten, wie die sich zuletzt entwickelt haben. Da haben wir zwar einen leichten Rückgang zuletzt gehabt bei der Inflationsrate auf 2,5% im Juni nach einer Erstschätzung von Eurostat. Aber die Kernrate als Indikator für den unterliegenden Preisdruck ist nach wie vor hartnäckig hoch, stagnierte bei 2,9%. Von daher deutet einiges darauf hin, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis die Inflation nachhaltig auf 2%, den Zielwert der EZB, sinkt. Auch wenn es vielleicht kurzfristig im Jahresverlauf sogar der Fall sein könnte, aber eben nicht nachhaltig. Und das spricht auch gegen eine Zinssenkung bereits jetzt im Juli.
Okay, also der Fortschritt der Daten jetzt reicht noch nicht für eine zweite Zinssenkung in Folge. Die EZB betont ja auch immer, dass sie datenbasiert entscheiden will. Jetzt hast du Inflation schon genannt. Also welche Daten neben der Inflationsentwicklung der Kernrate nimmt sie mit Blick auf jetzt Juli oder später noch ins Visier?
Also die Gesamtrate der Inflation, wonach die EZB ja die Preisstabilität definiert, die ist momentan gar nicht so entscheidend, weil die relativ volatil ist. Ich hatte es ja eben angedeutet. Von daher, die Kernrate ist ein Punkt und die wird ja wesentlich getrieben von der Dienstleistungsinflation derzeit. Und das wird ein Faktor sein, den sich die EZB genauer anschaut. In diesem Bereich wird dann auch entscheidend sein, wie sich das Lohnwachstum entwickelt, was eben für den Dienstleistungssektor relativ relevant ist, weil er arbeitsintensiv ist. Und die EZB wird auch einen genauen Blick darauf haben, wie sich die Profitmargen der Unternehmen entwickeln. Und andere weitere Punkte, die noch relevant sind, sind auf jeden Fall die Inflationsprognosen der EZB zu Inflation und Wirtschaftswachstum in der Mittelfrist. Da gibt es dann erst im September wieder ein Update, was auch gegen eine Zinssenkung bereits im Juli spricht und eher für eine Zinssenkung vielleicht im September.
Okay, du hast gerade das Lohnwachstum angesprochen und auch die Teuerung bei den Dienstleistungen. Ist denn da erkennbar, wie das in der Hinsicht weitergeht?
Also die EZB geht davon aus, dass das Lohnwachstum, was aktuell wie gesagt relativ hoch ist, dass sich das verlangsamen wird im weiteren Jahresverlauf. Das hat EZB-Chefökonom Philip Lane zuletzt auch nochmal bekräftigt und hat dabei auf Umfragen verwiesen, die die EZB mit Unternehmen geführt hat. Dort haben die Firmen gesagt, dass sie eben einen nachlassenden Lohndruck wahrnehmen und mit einem Lohnwachstum von 3-4% in diesem Jahr rechnen. Was tatsächlich weniger wäre als zuletzt. Im ersten Quartal sind die Tariflöhne noch um 4,7% gestiegen. Wir haben aber jetzt auch jüngste Daten von der Jobplattform Indeed bekommen. Nach diesen Daten für Juni ist nochmal einen leichten Anstieg gab der Löhne insgesamt, also nicht Tariflöhne, sondern der gesamten Löhne von den Jobs auf dieser Plattform. Da gab es einen Anstieg von 3,5-3,7%, weswegen auch manche Ökonomen Zweifel daran haben, ob das Lohnwachstum wirklich so nachlassen wird. im weiteren Jahresverlauf. Und wenn das nicht einträte, dann würde der Spielraum für Zinssenkungen der EZB gerade im kommenden Jahr nochmal sinken.
Okay, also bei den Löhnen ist es noch so ein bisschen offen. Herrscht denn Einigkeit, was die EZB-Prognosen zur erwarteten wirtschaftlichen Erholung insgesamt angeht?
Nein, selbst innerhalb der EZB nicht. Die aktuelle Prognose geht davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum erholen wird im zweiten Halbjahr, vor allem durch einen anziehenden Konsum. Daran gibt es allerdings jetzt Zweifel. Zum Beispiel deuten Umfragen unter Verbrauchern an, dass die Konsumenten sich weiterhin zurückhalten, gerade mit größeren Anschaffungen, was die Konjunktur dann nicht so stark beflügeln würde, wie die EZB es aktuell vermutet. Also könnte das Wirtschaftswachstum insgesamt schwächer ausfallen. Darauf deuten auch noch andere Konjunkturfrühindikatoren hin, die zuletzt enttäuschend ausgefallen sind, insbesondere für Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Eurozone. Und wenn wir dann niedriges Wirtschaftswachstum tatsächlich haben sollten, als aktuell prognostiziert, dann spreche das für einen geringeren Inflationsdruck, weil es eben eine geringere Nachfrage nach Gütern gibt und auch gleichzeitig einen geringeren Spielraum für Unternehmen, Preise zu erhöhen. Und das würde dann eher für vielleicht mehr Spielraum bei Zinssenkungen in diesem Jahr sprechen.
Okay, und es ist ja durchaus üblich, dass im Vorfeld zu einer EZB-Ratssitzung sich verschiedene Notenbanker äußern. Wie haben sich denn die Notenbankchefs im Vorfeld der anstehenden Sitzung jetzt so geäußert, positioniert?
Ja, es dominieren tatsächlich Aussagen, die auf Geduld hinweisen Richtung weitere Zinssenkungen und eben sagen, man muss aufpassen, weil der Inflationsdruck noch hoch ist, wie ich bereits angesprochen habe. Und auch darauf verweisen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher weiterhin verankert bleiben, also vereinbar sind mit den Zielwerten der EZB mittelfristig, dass man deswegen eben vorsichtig sein muss mit Zinssenkungen. So hat zum Beispiel der niederländische Notenbankpräsident Klaas Knot, der aus dem Falkenlager kommt, also den Verfechtern einer eher restriktiven Geldpolitik, der hat sich zuletzt relativ deutlich gegen eine Zinssenkung jetzt im Juli geäußert und gesagt, er sieht keine Notwendigkeit. Andere Falken haben das ähnlich gesagt. Dann EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die so zwischen beiden Lagern steht und natürlich auch versucht zu vermitteln, hatte zwar in Sintra auf der Notenbankkonferenz Fortschritte betont beim Inflationsprozess, war gleichzeitig auch gesagt, man bräuchte noch mehr Daten, gerade mit Hinblick auf Lohnwachstum und Profitmargen der Unternehmen. Und auch das spricht jetzt nicht dafür, dass bereits am 18. Juli eine Zinssenkung kommen wird.
Okay, dann mit Blick auf das restliche Jahr. Also wir haben ja jetzt erstmal Sommerpause, dann kommt die nächste Zinssitzung im September. Mit wie vielen Zinssenkungen ist denn zum jetzigen Stand dann noch zu rechnen in diesem Jahr?
Ja, an den Finanzmärkten wird derzeit von 1 bis 2 Zinssenkungen in diesem Jahr ausgegangen. Wenn sich die Daten einigermaßen in die richtige Richtung entwickeln und auch die Prognosen, die die EZB dann im September vorlegen wird, dürfte es eine Zinssenkung im September geben. Da scheint es durchaus eine Bereitschaft zu geben, auch von den Falken, die sich da jetzt nicht zu ablehnend äußern in der Richtung. Und dann könnte es noch eine zweite Zinssenkung gegen Jahresende im Dezember geben. Das hängt aber dann stark davon ab, ob sich das Lohnwachstum wirklich so verlangsamt, wie die EZB das prognostiziert.
Okay, vielen Dank, Martin, für diesen Einblick in die Themen rund um die EZB-Sitzung am Donnerstag. Halten wir mal fest, auch wenn jetzt keine Zinsänderung ansteht, bleibt es sehr spannend rund um die Geldpolitik der Notenbank.
Ja, vielen Dank, Franz, für das Gespräch.
Als nächstes werfen wir einen Blick auf das Treffen der EU-Finanzminister in der kommenden Woche. Und dazu habe ich unseren politischen Chefreporter Detlef Fechtner hier im Podcast-Studio. Hallo Detlef.
Hallo Franz.
Detlef, am Montag und Dienstag treffen sich die Eurogruppe und der ECOFIN, das ist also Europas Finanzminister. An sich eigentlich ein routinemäßiges Treffen, allerdings auch das erste, seit Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft Anfang des Monats übernommen hat. Welche Ziele möchte das Land denn in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen?
Ja, also das wird wesentlicher Punkt der Auseinandersetzung oder des Austauschs der Finanzminister sein. Was hat Ungarn die nächsten 6 Monate vor? Wir kennen schon ein paar Ziele von denen für die Finanzminister. Wahrscheinlich am relevantesten ist zum einen das Thema Verteidigung, Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. Da gibt es ein paar Ideen, inwieweit die Europäische Investitionsbank da Rollen übernimmt. Und das zweite Thema ist Wettbewerbsfähigkeit, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.
Ja gut, es ist ja an sich sehr komplex, Wettbewerbsfähigkeit, und in gewisser Weise auch abstrakt. Wie lässt sich das denn in Gesetzgebung gießen?
Ja, das wird sehr spannend sein, weil unter dem großen Titel Wettbewerbsfähigkeit versammeln sich natürlich alle politischen Kräfte, alle Nationen. Da ist man sich sehr schnell eins. Es wird jetzt spannend, wie man das genau ausbuchstabiert. Ich denke, es wird eine Rolle spielen bei den vielen Anpassungen, Revisionen, Konkretisierungen des sogenannten Green Deals, also was die Wirtschaft machen muss, um nachhaltig zu transformieren. Da gibt es schon seit langem die Klage, dass das viel, viel, viel zu aufwendig ist und da wird man nach pragmatischeren Lösungen nun suchen. Ich glaube, da gibt es eine Chance, dass es tatsächlich ein bisschen mehr Pragmatismus in der Regulierung geben wird. Und daneben ist natürlich ein großes Thema Wettbewerbsfähigkeit, das Thema Kapitalmarktunion.
Na gut, das ist ja auch ein ziemlich großes Thema. Um welche Aspekte wird es denn da gehen?
Da ist man schon wesentlich konkreter jetzt. Die Kommission arbeitet bereits an einem Gesetzentwurf, um den Verbriefungsmarkt wieder zu beleben. Das wäre schon ein wichtiger erster Schritt. Und dann geht es darum, wie weit reicht die Ambition darüber hinaus, zum Beispiel bei der Angleichung und Teilharmonisierung von Insolvenzrecht oder auch von Steuerrecht. Die Ungarn, da würde ich sagen, denen trauen wir da nicht allzu viel europäische Ambition zu. Aber ab Januar sitzen ja dann die Polen in der Ratspräsidentschaft. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das dann stärker vorangetrieben wird.
Und gibt es darüber hinaus noch Themen, die schwerpunktmäßig auf der Agenda der EU-Finanzminister stehen?
Ja, am Montag und Dienstag wird man auch sprechen über die nationalen Haushalte. Die Kommission hat sich die gerade genau angeguckt, empfiehlt, dass die Minister Defizitverfahren gegen 7 Länder starten und auf den Weg bringen, darunter Italien und Frankreich. Und ich glaube, das hat schon die Kategorie einer Formsache. Also alles andere, als dass sie diese Defizitverfahren einleitet, wäre jetzt eine echte Überraschung am Montag und Dienstag. Da geht es also los und dann müssen die Länder erklären, was sie tun, um diese Defizite langfristig zu reduzieren.
Okay, Formsache klingt aber trotzdem sehr kontrovers. Ja, vielen Dank, Detlef, für diesen Überblick über die großen Themen der EU-Finanzminister in der kommenden Woche.
Vielen Dank.
So, und als nächstes wenden wir uns der Unterhaltungsbranche zu, denn der Streamingdienst Netflix legt am Donnerstag die Zahlen zum zweiten Quartal vor. Und hierzu begrüße ich meine Kollegin Caroline Rothbart aus dem Unternehmensressort. Hallo, Caro.
Hallo.
Caro, die Streaming-Anbieter haben sich in der Unterhaltungsindustrie ihren festen Platz neben den Kinos und dem linearen Fernsehen erkämpft. Das hat unser Kollege Martin Dunzendorfer in seiner sehr lesenswerten Analyse im Blickfeld geschrieben. Da hat er sich das desaströse erste Halbjahr der Kinobetreiber angeschaut. Wie lief es denn zuletzt für Netflix?
Ja, also für Netflix läuft es seit einiger Zeit an der Börse ziemlich gut. Der Aktienkurs war ja Anfang 2022 nach einem damaligen Rückgang der Nutzerzahlen stark abgeschmiert. Genauer gesagt um mehr als 70% in den ersten 5 Monaten. Und seitdem scheint der Konzern seine Anleger aber durchaus wieder von einem nachhaltigen Wachstum überzeugt zu haben. Die damaligen Kursverluste sind vollständig wieder wettgemacht. Die Titel wurden zuletzt zu knapp $690 das Stück gehandelt. Ja, und auch fundamental sieht es gut aus. Da ist das Unternehmen im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn deutlich zweistellig gewachsen.
Okay, das hört sich ziemlich gut an. Auf dem Streaming-Markt herrscht ja bekanntlich ein heftiger Konkurrenzkampf. Netflix muss sich ja gegen Anbieter wie Max, Disney Plus, Amazon Prime Video, Paramount Plus oder Apple TV Plus behaupten. Warum lief es denn dennoch bei Netflix gut?
Ja, also das stimmt, es buhlen ja nach wie vor zig Anbieter um die Aufmerksamkeit von Streaming-Kunden. Und dabei hat sich ja einfach die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Kampf vornehmlich über die Qualität der Inhalte ausgetragen wird. Und gute Inhalte zu produzieren kostet eben Geld und deswegen arbeitet Netflix seit einiger Zeit daran, sich beim Umsatz deutlich breiter aufzustellen, um das Ganze eben auch finanzieren zu können. Und dabei hat der Konzern mehrere Register gezogen. Er hat seine Abo-Preise erhöht, er ist gegen das sogenannte Account-Sharing vorgegangen, also hat dafür gesorgt, dass Nutzer jetzt auch dafür zahlen, wenn sie ihre Accounts mit anderen Nutzern teilen. Und ja, dazu dringt Netflix seit einiger Zeit verstärkt auch ins Gaming-Geschäft und ins Live-TV-Geschäft vor und ist außerdem ins Werbegeschäft eingestiegen, womit der Gründer Reed Hastings sich ja lange Zeit schwer getan hatte. Aber ja, also Beobachter sagen, dass der Schritt für die Branche durchaus sinnvoll sein kann, weil er eben A, bei der Neukundengewinnung hilft und B, die Einnahmen bei den Werbeabos sogar über den vollbezahlten und dafür werbefreien Abos liegen. Also das zumindest im Fall von Netflix.
Okay, wie du gerade erwähnt hast, beurteilen die Beobachter allgemeinhin die Lage und auch die Aussichten ganz gut. Was sagen denn die Analysten genauer, wie es da weitergeht? Das heißt ja, dass spätestens nächstes Jahr Netflix und Co. wohl merken werden, dass endloses Wachstum in der Form nicht mehr möglich ist.
Ja, also das werden sie sicher irgendwann merken. Allerdings rechnet das Unternehmen selbst und auch Analysten zumindest für dieses Jahr noch mit einem deutlich zweistelligen Wachstum. Also Netflix selbst beziffert die Spanne derzeit auf 13-15% beim Umsatz und der Analystenkonsens liegt bei Bloomberg aktuell auch so bei knapp 15%. Und ja, auch für 2025 und selbst für 2026 rechnen Marktbeobachter derzeit noch mit gar nicht mal so viel weniger Tempo. Ob sich das alles jetzt im gleichen Maße auch weiter im Aktienkurs niederschlägt, das wird allerdings bezweifelt, weil die Titel haben ja nun schon in den vergangenen 2 Jahren eine doch starke Rallye hingelegt. Und Analysten haben auch schon zu Beginn dieses Jahres gesagt, dass die Führungsposition von Netflix nun eigentlich wirklich mal eingepreist sein müsste. Aber ja, wie man sieht, bislang sehen das offenbar nicht alle so, weil seit Jahresbeginn ist der Kurs einfach nochmal um mehr als 40% gestiegen.
Okay, ja, vielen Dank, Caro. Dann darf man wohl ähnlich gespannt auf die Zahlen sein, wie auf die Inhalte, die Netflix in Zukunft so präsentieren wird.
Genau.
Und dann will ich noch auf ein paar weitere Themen und Termine eingehen, die in der kommenden Woche Aufsehen erregen werden. Von Montag bis Donnerstag findet sich Chinas Parteielite zum 3. Plenum ein. Die Agenda für diese Klausursitzung lautet: umfassende Vertiefung von Reformen und Erweiterung des Modernisierungsprozesses in China. Marktteilnehmer gehen jedoch davon aus, dass vom Plenum wenig Signale für beherztere konjunkturelle Stimuli oder einen wuchtigeren Beitrag zur Linderung der Immobilienkrise kommen werden. Es wird zwar auf sozialpolitische Ansätze gehofft, wahrscheinlicher ist aber, dass sicherheitspolitische und militärische Themen sowie die Stärkung der technologischen Unabhängigkeit vom Westen Priorität haben werden. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett den Haushalt 2025 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 auf der Tagesordnung. Bis dahin muss der Regierungsentwurf vorliegen. Am vergangenen Freitag hatten die Ampelspitzen Kanzler Olaf Scholz von der SPD, Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen und Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, nur den politischen Kompromiss präsentiert. Mit 481 Milliarden Euro will der Bund 2025 kaum weniger als 2024 ausgeben und die Nettokreditaufnahme bleibt hoch. Sie soll 2025 rund 44 Milliarden Euro erreichen, für 2024 waren 39 Milliarden Euro geplant und mit dem Nachtragsetat werden es 50,5 Milliarden Euro. Der Kabinettsbeschluss ist jedoch nur ein erster Schritt, die Abgeordneten beginnen die Haushaltsberatungen im September. Und am Freitag legt Biopharma-Zulieferer und Laborausrüster Sartorius Zahlen zum 2. Quartal vor. Vor etwa 2 Wochen hatte Vorstandschef Joachim Kreuzburg angekündigt, dass er nach Ablauf seines Vertrags im Herbst 2025 keine weitere Amtszeit anstrebe. Analysten erwarten, dass die Zahlen dem beim Kapitalmarkttag im Mai skizzierten Bild entsprechen dürften. Zugleich wird eine Senkung der Jahresprognose für möglich gehalten. Nach einem enttäuschenden Jahresauftakt waren bereits Zweifel gewachsen, ob das Göttinger DAX-Unternehmen die im Januar veröffentlichten Finanzziele für 2024 erreichen könne. Und wie immer an dieser Stelle eine Auswahl weiterer Termine der kommenden Woche, die zumindest kurz Erwähnung finden sollten. Am Montag sind die Börsen in Japan wegen des Feiertags Tag des Meeres geschlossen. In Milwaukee kommt die Republikanische Partei zum Nominierungskonvent für die Präsidentschaftswahlen zusammen. Der Konvent ist bis Donnerstag angesetzt. Und der Zinsentscheid der People's Bank of China steht an. Am Dienstag veröffentlicht die EZB den Quartalsbericht zur Kreditvergabe im 2. Quartal. Und die G7-Handelsminister treffen sich bis Mittwoch in Villa San Giovanni. Zur Wochenmitte veröffentlicht die Federal Reserve das Beige Book in Washington. Und in Berlin findet die Jahrespressekonferenz des Forums Fairer Handel statt. Am Donnerstag gibt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat Juni bekannt. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof in München verkündet seine Entscheidung über eine AfD-Klage gegen die Haushaltsaufstellung 2022. Und im britischen Woodstock findet ein Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft statt. Und zum Wochenabschluss wird in Kaiserslautern das KI-Innovations- und Qualitätszentrum eröffnet. Und die EZB veröffentlicht die Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt Schwerpunktthema-Seiten zum Thema Restrukturierung. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 11. Juli. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und falls Ihnen der Fußball ebenfalls am Herzen liegt, viel Spaß mit dem EM-Finale. Alles Gute. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.